Hyperfokus.
Hallo, ich bin Jessica Mach und dieser Podcast ist mein Hyperfokus für euch. Durchquert mit mir im Raumschiff FOMO meinen Mikrokosmos. Immer auf der Suche nach dem verlorenen Flow entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich auf einem neuen Planeten zu landen. Ich kollidiere voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten und lasse mich fröhlich in schwarze Löcher saugen. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Nächste Runde rückwärts. Wie ein Hyperfokus zur Berufung wurde. Eine wahre Geschichte, erlebt und gesprochen von mir. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das heute noch jemanden so sehr interessiert wie noch vor einigen Jahren. Aber es war lange eine der meistgestellten Fragen von jeglichen Menschen, die von mir jemals tätowiert worden sind. Laut oder unausgesprochen kommt gleich nach »Tut das weh?« schon »Wie bist du eigentlich zum Tätowieren gekommen?« Manchmal habe ich das gerne beantwortet. Nur ganz am Anfang eher nicht, weil ich dann befürchtet habe, als eben Anfängerin entlarvt zu werden. Die Frage wurde ja auch oft anders gestellt, nämlich eher »Wie lange machst du das schon?« oder eben beides zusammen. Und wenn man zum Beispiel nicht mal ein Jahr dabei ist, kann man entweder die Wahrheit sagen und riskieren, dass die absolvierte Praxiszeit für die zu tätowierende Person noch nicht lang genug ist und somit das Unterfangen kurz vorher oder schlimmer noch während der Sitzung abgebrochen wird. Oder man legt sich ein paar Floskeln bereit, damit man nicht ins Stammeln gerät und selbstsicher auftreten kann. Wie wär's mit »Ach, schon eine ganze Weile« oder »Ja, also da muss ich kurz überlegen, welcher Arm nochmal, rechts oder links?« Oder auf witzig, »Ja, seit gestern.« Aber wann ist denn der offizielle Beginn einer Tätigkeit oder eines Berufes, für den es nicht mal eine richtige Berufsausbildung gibt? Das ist ein bisschen so wie dieses Phänomen mit dem Jahrestag bei Paaren. Wann ist dieser epische Tag denn? Welches Ereignis ist dafür Voraussetzung? Tinder-Match? Der Tag, an dem man die andere Person in echt getroffen hat? Das erste Mal knutschen? Das erste Mal körperlich vereint sein? Der Tag, an dem man gefragt wurde, sind wir jetzt zusammen und die Antwort ja lautete? Das ist doch mal eine tolle Community-Frage. Wie war das bei euch? Für euch widme ich mich nun aber der Version der Frage, wie meine persönliche Tattoo-History begonnen hat. Viel Spaß! Darf ich da mal so richtig weit ausholen? Klar, hier kann ja keiner Stopp sagen. Und wenn ihr ausmacht oder so, merke ich das ja nicht. Okay, also wer Lust hat, der kann jetzt hören, wie ich ganz schicksalhaft mit Hilfe eines fetten Hyperfokuses meine Berufung fand und endlich checkte, dass man mit Malen doch Geld verdienen kann und mit Menschen zu arbeiten gar nicht so schlimm ist. Naja, manchmal schon. Meinem gut ausgeprägten Hang zur Nostalgie hat die Vorbereitung zu dieser Geschichte sehr gefallen. Ich habe so einige Fotos gesichtet, zum Beispiel auf einer über 10 Jahre alten externen Festplatte mit extra Strom betrieben und erstmal hochfahren beim Einschalten und so. Da sind einige Menschen drauf, auf den Bildern, die ich lange nicht mehr gesehen habe und die mir mal sehr wichtig waren. Ihre Gesichter sprechen Bände über die gemeinsamen Erlebnisse. Ich wurde echt wehmütig. Typisch. Ich nutze mal die Gelegenheit. Falls irgendeiner dieser Leute, mit denen ich besonders während der mittleren Nullerjahre sehr eng war, hier zuhören sollte, sich angesprochen fühlt, dann möchte ich euch sagen, ich hab euch lieb. Ihr seid immer in meinem Herzen, auch wenn wir uns aus den Augen verloren oder sogar zerstritten haben. Ja, auch die, die ich heute noch regelmäßig sehe oder höre, ich küsse eure Augen. Danke für die schöne Zeit damals mit euch und dass wir ein paar Jahre zusammen verbracht haben. Viele Bilder der Situationen aus meiner Geschichte sind nur noch in meinem Kopf. Das meiste ist auf jeden Fall gefühlt ewig her. Und von dem Punkt an, als ich mit dem Tätowieren anfing bis heute, sind auch schon ganze 16 Jahre vergangen. Guti, dann erzähle ich mal. Wir starten Mitte der 90er. Keine Ahnung wieso, aber Tätowierungen waren schon früh mein Ding. Meinen Vater kenne ich gar nicht ohne diese graublau verlaufenden Zeichen auf Armen und Händen. Ich weiß nicht mehr, wann ich ihn das erste Mal gefragt habe, warum auf seinem Unterarm Nevada Johnny steht. Er hat mir dazu folgende Geschichte erzählt. Als er noch jung war und gerade angekommen in Westdeutschland, war vieles neu und aufregend für ihn. Er hatte Träume und lernte eine ganz andere Welt kennen. Es war auch die Zeit der großen Western im Kino, die faszinierten ihn und seine Kumpels. In diesen Filmen hießen die Typen oft John oder Johnny. Das war fortan sein Nickname. Der symbolisierte für ihn den Inbegriff des westlichen Lebens, nach dem er sich so lang gesehnt hatte. Irgendeiner von den anderen Jungs aus dem geflüchteten Wohnheim wusste, wie man ganz easy eine Tätowierung machen kann. Man braucht nur Nähnadeln und ein bisschen Tinte. So verewigte sich Johnny seinen neuen Namen auf den linken Unterarm. Als er eine Freundin namens Eva hatte und crazy in love war, landeten diese drei Buchstaben direkt auf gleiche Art und Weise oberhalb des Johnny-Tattoos. Doch die Jugendliebe verflog schnell und so wurde aus E-V-A Nevada. Kurz und schmerzlos, ohne Tamtam, denn er erinnerte sich wieder an seine geliebten Western, die oft in Nevada, USA spielten. Nach über 60 Jahren kann sich Johnny heute beim Anblick seiner Tätowierung zurück in diese Zeit beamen und bereut höchstens die schlechte Qualität des bläulichen Schriftzuges, der nach all den Jahren immer noch gut erkennbar und deutlich zu lesen ist. Tätowierungen sind wie Narben. Sie haben die Fähigkeit, uns daran zu erinnern, dass die Vergangenheit Realität war. Als ich 12 war und das erste Mal Christiane F. wir Kinder vom Bahnhof zugeguckt habe, bin ich dadurch erstmal nicht auf den Drogensinn irgendwie spannend Trichter gekommen. Das ging ja manch anderen so, entgegen der Absicht der Filmemacher. Nee. Ich war direkt zu Anfang des Filmes angefixt, als Christiane sich mit einer DIY-Methode ein kleines Tattoo auf ihre Hand, die Stelle zwischen Daumen und Zeigefinger, gestochen hat. Dank der guten Kameraeinstellung kann man da ziemlich genau sehen, wie sie es macht. Aber ich war unsicher, ob das so richtig ist, weil es ja nur ein Film, dachte ich. Da fiel mir die ganze Johnny-Geschichte von meinem Vater wieder ein und ich fragte ihn in einem passenden Moment und bemüht, dass er meine starke Absicht dahinter nicht erkennen konnte, wie er denn das genau gemacht habe früher. Ohne es zu ahnen, gab er mir daraufhin eine haarkleine Anleitung für meinen ersten Tattoo-Versuch. Kurz nach dem Papa-Workshop schloss ich die Tür zu meinem Kinderzimmer von innen. Und mit den Bildern von Christiane allein zu Hause in ihrer Plattenbaubutze, aber ganz ohne David Bowies akustische Hilfe, verpasste ich mir mit zusammengepresstem Kiefer ein Herzchen über dem inneren Fußknöchel. Wie habe ich das denn aber gemacht? Ja, ich glaube, ich habe 3 dünne Nähnadeln genommen. Die hatte ich en masse vorrätig, weil ich zu diesem Zeitpunkt, hyperfokusbedingt, bereits alle möglichen Dinge selbst genäht hatte. Ich glaube, ich habe die Nadeln oben mit Tesafilm zusammengeklebt und dann mit einem dünnen Wollfaden umwickelt. Kein Plan wieso. Dann Kuli aufschrauben und die Nadeln in die Tinte tauchen. Ah, ich glaube, die Tinte sollte sich an dem Faden irgendwie sammeln, damit man nicht so oft eintunken musste oder so. Mit dem Motiv habe ich mir vorher nicht so viel Mühe gegeben. Ich hatte mir das Herz schnell direkt auf die Stelle gemalt. Und dann hieß es, Punkte entlang der Motivlinie machen, und zwar laut Papa so, dass immer ein Tropfen Blut kommt. Oh Mann, ich muss ewig gebraucht haben und ich erinnere mich auch an das eklige Gefühl, die Nadeln wieder nach oben rauszuziehen. Aber ich war trotzdem mega stolz, als es meiner Meinung nach fertig war. Nach circa 2 oder 3 Monaten konnte man davon allerdings nur noch eine helle Umrisslinie sehen. Ich schätze, die Blutmethode war wohl nicht die richtige. Gezeigt hatte ich das tatsächlich keiner einzigen Person. Ich glaube, ab da war ich echt angesteckt. Ich wusste aber, ich bin eh viel zu jung für den Scheiß. Nach meiner heimlichen Handpoke-Aktion war erstmal Ruhe. Habt ihr das früher in der Schule auch manchmal gemacht? Bei uns war das eine Zeit lang ziemlich angesagt, sich mit einer Schere oder der Zirkelspitze irgendwas auf die Arme zu kratzen. Ich glaube, das haben bei uns fast nur Mädchen gemacht. Das hatte auch nichts mit selbstverletzenden Handlungen aus psychologischer Sicht zu tun, glaube ich und hoffe ich jedenfalls. Und auch mit Tätowieren nicht. Beliebt war Nick, der von den Backstreet Boys, oder das Take That-Logo oder wen man sonst noch so vergötterte. Das haben wir im Unterricht gemacht. Bestimmt auch als Mutprobe oder sowas. War auch die Zeit, wo ich zum ersten Mal während des Unterrichts vom Direktor ausgerufen wurde. Rauchen hinter dem Häuschen beim Weitsprung-Sandkasten. Aber das ist eine andere Geschichte. Coole Leute hatten jetzt ein Bauchnabelpiercing. Also die älteren coolen Leute. Davor hatte ich Angst. Aber ich wollte unbedingt einen Nasenring. Ich, Dummerchen, bin dann zum Juwelier in der Stadt. Ich gehe in die Stadt, sagen nur Leute, die nicht in großen Städten leben. Weil bei uns in der Provinz ist mit die Stadt der Marktplatz mit den umliegenden Einkaufsstraßen gemeint. Und ja, richtig gehört, die Damen beim Juwelier kannten da nix und haben einfach diese Pistole genommen, mit der sie damals und, glaube ich, mancherorts auch heute noch und auch den unter 6-Jährigen ihre Ohrringe verpasst haben. Die haben für meine Nase die gleichen fetten Gesundheitsstecker eingespannt wie damals, als ich selbst erst 6 war und mich meine Oma mit dem Kauf einer Magic Nursery Babypuppe von Mattel als Belohnung bestochen hatte, wenn ich auch das 2. Ohr hinhalte. Gesundheitsstecker? What the fuck? Die hießen aber echt so. Kurze Side Note. Wenn es unbedingt sein muss und eure Kinder euch auf den Sack gehen wegen Ohrringen, geht mit denen in ein richtiges Piercingstudio. Dort können sie sich das erstens nochmal genau ansehen und überlegen und zweitens von Professionalität und Hygiene nur profitieren. Und ihr ja auch. Amen. Das war ein kurzer Ausflug. Außer dem Körperschmuck-Aspekt sehe ich Tattoo und Piercing schon eher getrennt. Es war 1996, 2 Wochen Zeltlager an der Ostsee. Allein? Ja, das Budget war klein. Ein epischer Sommer mit so viel Unsinn im Kopf. Sagen wir mal so, in den 2 Wochen Zelten mit gefühlt 100 anderen total pubertierenden Wahnsinnigen haben wir nicht nur T-Shirts batiken, Hacky-Sack spielen und sowas gelernt. Dazu ein anderes Mal vielleicht mehr. Hier eröffnete ich jedenfalls mein erstes Tattoo-Studio. Naja, fast. Jedes Gruppenzelt sollte sich zum Bergfest nach einer Woche für die anderen Kids ein Programm ausdenken. Ich verbrachte erstmal einen Tag damit, mit Kugelschreiber in einem Kästchenringbuchblock diverse Tribals zu designen. Waren ja die 90er. Je größer und schwärzer, desto besser. In Zelt Nummer 10 gab es also am Bergfest für alle, die wollten, gratis Henna-Tattoos von mir. Bereitwillig haben sie sich bei mir vor dem Zelt auf die Bierbank gelegt und die Ärmel ihrer Fishbone-T-Shirts hochgekrempelt. Das hätte die ganze 2. Woche so weitergehen können. Alle hatten mega Bock und vor allem ich. Die restliche Jugendfreizeit sah ich also ständig Leute mit meinen Tattoos rumrennen, so wie später mal in Berlin. Im Übrigen sind da einige mit so 10, 12, 9 Ohrlöchern pro Ohr wieder nach Hause gekommen, weil an der Promenade war Ohrlöcher schießen billiger als Haarsträhnen knüpfen und es interessierte keinen, wie alt man ist. Mit 14 Jahren bekam ich dann doch früher als erwartet meine erste Tätowierung. Oh mein Gott, das sind alles so typische Millennial-Stories, über die sich bald alle lustig machen und neue Cringe-Wörter erfinden für peinliche Aktionen von den Leuten Ü40. Also, ich 14, gerade frisch konfirmiert und finanziell flüssig. Höre ausgerechnet von meiner Mutter, dass Tante Uschi, Name von der Redaktion geändert, jetzt ein, Achtung, Bio-Tattoo hätte und der Mann von ihrer Freundin das gemacht hat. Die ist nämlich Kosmetikerin und der Mann hat sich mit der Permanent-Make-up-Maschine wohl dieses innovative und lang ersehnte Verfahren für Kurzzeit-Tattoos angeeignet. Jetzt könnte man bei dem richtige Termine machen. Was zum Henker ist ein Bio-Tattoo? Ich kannte das natürlich schon aus der Bravo Girl oder ähnlich sicherer Quelle, dachte aber, für sowas muss man sonst wohin fahren und ist unerreichbar für mich. Diese Tattoos, auch Temp-Tattoos genannt, also von temporär, verschwinden einfach von selbst. Nach 2 bis, manche munkelten 3, manche 5 Jahre. Aber damit konnte man ja arbeiten als Teenager. Mama, das geht doch dann wieder weg von alleine. Und der Michi ist doch auch ein netter Typ. Und ihr kennt ihn ja auch quasi. Und das ist ein richtiges Studio. So hat meine Mutter also kein Problem gesehen und meinem innigsten Wunsch nachgegeben. Ich konnte einen Termin machen bei Michi. Schon ein paar Tage später saß ich bei dem auf dem professionellen Friseurstuhl im ausgebauten Dachgeschoss seiner Doppelhaushälfte auf dem Dorf. Ich blätterte nicht allzu lang in seinen umfangreichen Ordnern und staunte über die Möglichkeiten und den scheinbar stilistisch sehr variabel talentierten Michi. Meine Wahl fiel auf einen kleinen Babyteufel. Die waren eigentlich schon out zu der Zeit, aber sein pausbäckiges Lächeln und der Mini-Dreizack hatten es mir angetan. Tattoos auf dem Oberarm sind unverfänglich, dachte ich, und 175 D-Mark kann ich dafür ausgeben. Wenn ich heute daran denke, wird mir ganz schlecht. Der Typ hat stundenlang und total unbeholfen das nur aus Outlines bestehende Bild, ja, temptoviert. Für die Farbe sollte ich nochmal in 3 Wochen wiederkommen. Das einzig Farbige war der kleine rote Schwanz des Teufelchens. Aber Mann ey, war ich stolz, als ich mit diesem brennenden Gefühl auf dem Oberarm und als viel coolere Version von mir wieder nach Hause kam. Mit 16 schämte ich mich bereits schrecklich für das grinsende Baby mit Schwanz auf meinem Arm. Und ich konnte auf gar keinen Fall weitere, weiß der Kuckuck, wie viele Jahre warten, ob sich das von allein wieder auf die versprochene Art und Weise über Nacht in Luft auflöst. Es hatte sich wirklich null, auch nur ansatzweise verändert. Das von Tante Uschi schon, aber die ging auch mehr als regelmäßig ins Solarium. Der Mythos von den temporären Tätowierungen, die angeblich nur in die alleroberste Hautschicht eingebracht und so mit dem natürlichen Erneuerungsprozess der Haut nach und nach abgetragen wurden, war mittlerweile auch zu den meisten anderen Menschen durchgedrungen. Zum Glück hatte ich allen erzählt, es sei ein echtes Tattoo. Hatte erst mehr Punkte gebracht, aber dann hatten andere schönere und größere Motive und meins war zusammen mit der blauen Banane neben dem Bauchnabel leider out. Ich glaube, Michi ging zurück in seinen alten Job als Kfz-Mechaniker. Ich war in dem Alter gerade voll auf Techno gekommen und musste auch äußerlich gut sichtbar Raverin sein. Mann, ey, 16. Mein Kinderzimmer war keins mehr. Und ich hatte überall künstliche Sonnenblumen, aufblasbare Möbel und eine Kuhfell-Tagesdecke über dem Futonbett. Ich schaute mir 6 Stunden lang die Live-Übertragung der Love Parade im Fernsehen an und wechselte dabei mehrfach die Outfits, wie Helene Fischer auf ihren Konzerten. Ich war dabei allein. Ich malte mir bereits seit mehreren Monaten meine ziemlich dünn gezupften Augenbrauen mit einem grünen Stift an. Haare pink. So ging ich mit meinem 20 cm rot-gelb Leo Buffalos jeden Tag in die Schule. Das Tattoo malte ich manchmal mit Kajal über, meistens Tribal. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das loswerden konnte, aber so konnte das nicht bleiben. Zum Glück hatte in unserer kleinen, von der Außenwelt abgeschnittenen Stadt gerade ein richtig echtes Tattoo-Studio aufgemacht. So eins, wo man Tattoos und Piercings von ein und derselben Person verpasst kriegt. Moonlight hieß der Laden. Die Einrichtung bestand im Wesentlichen aus vielen weißen Fliesen. Plastikschaufensterpuppen mit Neon-String-Fetischwäsche, angeleuchtet von Schwarzlicht. Und daneben diese Modelle von Vulven und Penissen mit Ringen und Steckern in jeder Gummifalte. Jede Menge Acrylbons und ein bisschen Zubehör für Konsumieren verschiedener lustiger Sachen. 1-2 zertifikatähnliche, eingerahmte Beweismittel für das professionelle Können der Inhaberin und ihres Partners. Wenn da jetzt unter der fetten großen Überschrift Zertifikat Wenn Fließtext mit Lorem ipsum dolor sit amet eingefügt gewesen wäre, hätte eh keiner gelesen. Ein kleiner separater Raum mit einem Stuhl, auf dem sowohl KundInnen für das eine als auch die andere Körperschmuckprozedur Platz genommen haben. Wieder die schwarz-grau melierten Aktenordner, die es in jedem Steuerbüro gibt. Liebe und verheißungsvoll beschriftet mit Begriffen wie Asia oder Comic. Im Inneren mit vielen mir schon bekannt vorkommenden Motiven drin. Mann, dachte ich, die sind ja hier auch richtig begabt, können große, bunte, sexy Daisy Ducks und realistische Schwarz-Grau-Porträts von Che Guevara genauso wie Steiß-Tribals und Mini-Rosen am Knöchel. Hier bin ich doch jetzt richtig. Aber weil es ja um ein Cover abging, wollte ich nichts dem Zufall überlassen und hatte diesmal schon mein eigenes Konzept erstellt. Mit Mutters Butterbrotpapier hatte ich mir mein Teufelsbaby abgepaust und dann in mehreren nächtlichen Schreibtisch-Sessions ein eigenes Design für das Überdecken des kleinen grinsenden Viehs entworfen. Es passte genau drüber. Ich hatte es einfach drauf. Den Mutti-Zettel zu bekommen war nicht so schwer, weil meine Mutter war ja genauso in die Bio-Tattoo-Falle getappt wie ich. Und nun musste sie mir einfach aus der Misere helfen und ein echtes erlauben. Die Tätowiererin im Moonlight hatte kein Problem damit, einfach mein selbstgemaltes Blumen-Tribal-Arrangement auf mein verteufeltes Erstwerk zu klatschen. Sie befolgte meine Anweisungen und war einfach total Profi unterwegs. Dann später gesehen, dass sie ein paar der alten Linien, upsi, nochmal dicker nachgezogen hat, statt sie zu überdecken. Ich hatte mir doch so viel Mühe gemacht mit dem Entwurf. Gut, ich musste das neue Motiv aus finanziellen Gründen tatsächlich so minimal wie möglich halten. Mein aktueller Nebenjob war Regale einräumen beim Rewe, Stundenlohn 5 Mark. Ich wusste noch nichts davon, dass in dem Tattoo-Laden anscheinend noch andere Geschäfte liefen und es mit der Hygiene nicht so ganz genau genommen wurde. Gerüchten nach hatten sich ein paar Leute da recht unschöne Infektionen mit nach Hause genommen. Der Laden war insgesamt auch nicht so lang da. Egal, mir war nichts passiert und ich hatte ein Cover-up. Das hatte übrigens damals noch nicht diese Bezeichnung, glaube ich. War einfach nur was drüber machen. Das war 1999. Leute, das hört sich an wie früher, wenn jemand gesagt hat, sein Uropa ist 1800 noch was geboren. Einfach vor 1000 Jahren oder so. Meine Kohle war dann erstmal alle. Ich glaube, das Ding hat 300 Mark gekostet. Und ich wollte auch erstmal nichts weiter. Abgehakt und erledigt. Ich kann auch nicht behaupten, dass mich der Michi und diese Mondlichtfrau jetzt so beeindruckt hatten, dass ich mir fest vorgenommen hätte, Tätowiererin zu werden oder so. Das stand bei mir sowas von gar nicht auf dem Plan. Trotzdem wollte ich, wieder so 2 Jahre später, unbedingt ein Praktikum in einem Tattoo-Studio machen. Das war in der Fachoberschule. Da hatte ich, glaube ich, im ersten halben Jahr immer 2 Tage Praktikum, 3 Tage Schule. Diese Schule war meine Rettung gewesen. Nicht nur vor dem ultraschlechten Abi, höre hierzu gern Folge 14 mit Corina. Ich kam gerade aus einem 11. Schuljahr vom Gymnasium, während dem ich nicht so richtig mit Anwesenheit geglänzt hatte. Auch weil die Entscheidung, auf die Fachoberschule Gestaltung zu wechseln, schon vor dem 2. Halbjahr gefallen war. Aber auch, weil ich kurz davor war, ein ernstes Drogenproblem zu entwickeln. Vielleicht hatte ich auch eins, aber dazu ein anderes Mal. In dieser neuen Schule durfte oder musste ich sogar täglich kreativ sein. Mein Lieblingsfach hieß freies Zeichnen. Davon abgesehen, dass auch unser Lehrer ein ernstes Drogenproblem mit der schlimmsten Droge von allen, dem Alkohol, hatte. Er hatte es so drauf. Und ich liebte diesen Unterricht, weil bis dato war ich auch eher so Team Bleistift mit dem Finger verwischen für Schattierung. Und hier lernte ich endlich echte Skills und die richtigen Materialien kennen. Ich glaube, das hat mir später schon in die Karten gespielt. Die Tätowierer-Urgesteine brauchten im Prinzip nur eine Person, die die ganzen Motive gezeichnet hat, die dann im Laden an den Wänden zur Auswahl hingen oder eben in Ordnern. Der Rest war Handwerk. Das änderte sich ja glücklicherweise langsam, aber sicher. Na, heute kommen wir schon eher wieder dahin. In Zeiten von Procreate auf dem iPad und so weiter, das Freizeichnen zu können, wieder weniger bis gar nicht mehr wichtig ist. Das Handwerk rückt dann wieder mehr in den Vordergrund. weil das Motiv, wer auch immer es gemalt hat, soll ja tätowiert genauso aussehen. Ich nahm also all meinen Mut zusammen und stellte mich in einem Studio vor, um nach einem Praktikumsplatz zu fragen. War auch so ein Kleinstadtstudio, aber andere Kleinstadt. Ich war so krass aufgeregt, konnte vorher nächtelang nicht pennen. Ich glaube, das Vorstellungsgespräch dauerte vielleicht 5 Minuten. Weiß nicht mehr genau, was ich da gesagt habe oder wie das ablief. Ich stand da, glaube ich, nur mit einem am Tresen und nach kurzer Zeit stand der Praktikumsplatz. Nach den Sommerferien sollte es losgehen. Zum Ende der Ferien bekam ich irgendwann einen Anruf von der Schule. Es sei beim Durchgehen der Praktikumsplatzbestätigungen der Betriebe, die wir ausgefüllt abgeben sollten, aufgefallen, dass ein Tattoo-Studio für ein Betriebspraktikum gar nicht in Frage kommt, da TätowiererIn ja kein anerkannter oder, wie sie sagten, echter Beruf ist. Ja, ein Betrieb in dem Sinne ist jetzt so ein Tattoo-Studio irgendwie auch nicht. Da herrscht nur oftmals viel Betrieb. Naja. Habe natürlich nichts mehr so kurzfristig organisieren können und bin erstmal eine Zeit bei meinem damaligen Friseur untergekommen. Immerhin konnte ich danach meiner Oma Dauerwelle machen. Und Fun Fact, die Ohrlochschusswaffe war mittlerweile auch bei den FriseurInnen angekommen. Ich wollte Tattoos und zwar viele. Am liebsten schwere schwarze Tribals all over. Aber ich hatte null Kohle. Ich bewunderte andere Leute, vor allem beim Feiern gehen, was ich bis dahin noch recht exzessiv betrieben habe. Techno-Szene war voller schöner Menschen mit Tattoos. In der Schule ging es auf den Abschluss zu. Ich hatte einen Nebenjob in einer kleinen Druckerei. Und weil es langsam darauf zuging, sich für einen Beruf zu entscheiden, bin ich da auf die Idee gekommen, Mediengestalterin zu werden. War ja voll der Trendberuf zu der Zeit auch. Und meine Flyersammlung von all den epischen Partys, auf denen ich getanzt hatte, machte mir Hoffnung, dass man mit diesem Job auch seinen eigenen Stil finden und ausleben konnte. Weit gefehlt. Ich habe etwa 35 Bewerbungen an alle möglichen Berliner Werbeagenturen und ein paar Verlage, die zu der Zeit überhaupt einen Internetauftritt hatten, geschickt. Ausgerechnet bei Axel Springer habe ich dann irgendwie überzeugen können. Albern eigentlich. Ich musste zuerst zu einem 4-stündigen Eignungstest am Kudamm. War nicht so recht motiviert, wurde dann aber scheinbar als geeignet befunden. Dann durfte ich zum Vorstellungsgespräch. Ich hatte kein Bewerbungstraining oder sowas in der Schule. Ich hatte null Plan, wie das ablaufen muss. Kam da im Regen an. Alles Baustelle vor dem riesigen goldenen Gebäude. Ich mit Jeans und abgelaufenen Schuhen voll in eine Pfütze rein. Hose war bis zu den Knien. Nass. Total überfordert mit der ausgedruckten Wegbeschreibung bis dahin und dann innerhalb des Gebäudes und dank meiner ollen Timeblindness nur kurz vor knapp zum Termin geschafft. 2 ältere Männer im Anzug saßen dann mit mir in einem Büro an einem Tisch und fragten so die typischen Fragen. Und ich gab so die typischen Antworten. Dachte ich, geh dann lieber gleich wieder. Und als der eine fragte, welche Zeitungen denn dieser Verlag hier verlegte, und ich, Berliner Zeitung, sagte, weil ich dachte, BZ ist die Abkürzung dafür, war ich geliefert. Dachte ich. Aber warum erzähle ich euch diese langweilige Geschichte? Ey Leute, ich habe nach diesem Peinloh-Moment meine mitgebrachte DIN A2 große Mappe rausgeholt. Die mit den Arbeiten aus der Gestaltungsschule. Und dann habe ich den 2 grauen Kerlchen meine bunte Welt offengelegt. Ich dachte, okay, jetzt bin ich schon mal hier, dann sollen die sich das wenigstens angucken. Und was soll ich sagen, die waren irgendwie plötzlich nicht mehr so staubig. Und ich glaube, einer hat sogar mal kurz gelächelt. Ich hatte das Gefühl, dieses, Achtung, billiges Wortspiel, ausgeartete Vorstellungsgespräch hat etwas zu lang gedauert. 2 Wochen später kam der Anruf aufs Festnetz meiner Eltern. Ich hätte zwar nichts über die Unternehmensgeschichte auswendig gewusst, aber auf eine besondere Art meine Überzeugungskraft gehabt. Okay, cool. Mediengestalterin für digitalen und Printmedien. 2000 Bewerbungen aus ganz Deutschland für 2 freie Ausbildungsplätze. Berlin, ich komme. Als ich mit 19 nach Berlin gezogen bin, habe ich mir nach ein paar Monaten mit meinem ersten eigenen Ausbildungsgehalt das dritte Mal an meinem verschandelten Oberarm herumbasteln lassen. Das Tattoo-Studio war diesmal eins, was direkt als erstes bei Google angezeigt wurde, wenn man Tattoo-Studio Berlin eingegeben hat. Eines der oder das älteste Berlins und so weiter. Dieses Studio war ein krasser Ort. Ein Ort, an dem man lieber nicht allein geht als Mädchen. Ein Ort, an den man lieber nicht allein geht als Mädchen in diesem Alter. Das war, was ich dachte, als ich das erste Mal da aufschlug. Sehr dunkel, sehr Metal, sehr viel Rocker, sehr große, starke Männer. Eine schwarze, abgeranzte Ledercouch und viel weinroter Samt. Vitrinen mit Schmuck, Schädelkram und ja, die Ordner waren auch wieder da. Aber hier war auch das erste Mal, dass ich Portfolios einzelner Tätowierender gesehen habe. Manche hatten sich richtig Mühe gegeben mit den Fotos und sogar das Album an sich bemalt. Für andere musste ein farb- und blutverschmiertes Zewa als Fotohintergrund reichen. Das brachte jetzt die eher durchschnittlich gemachten Tattoos auch nicht unbedingt zur Geltung. Es dauerte nicht lang und ich war von einem der Dudes eingelullt und er versicherte mir, er würde etwas Schönes für mich malen und wir kriegen diesen Oberarm verwandelt, sodass ich endlich glücklich damit werde. Am Ende war es vor allem größer und bunter, aber so richtig geil war es auch nicht. Außerdem war der ganze Tag voll abgefahren. Der Raum war nicht mal so groß wie ein durchschnittliches Wohnzimmer, aber es gab 4 feste Plätze für die Tätowierer. Es war ein bisschen wie eine Mischung aus Backstage-Bereich und Maske beim Theater. Alles ziemlich vollgestellt, überall verspiegelte Wände, alles voll mit Bildern, Flashes, Blaupausen. Es gab eine Art Schreibtisch, der allerdings 10-mal schlimmer aussah als meiner, als ich 16 war. Ehrlich gesagt kann mein aktueller Schreibtisch heute das alles locker toppen. Und die Typen waren jeder für sich, sagen wir mal, speziell. So ist das also, wenn man einfach machen will, was man will. So erwachsene Pippi Langstrümpfe, dachte ich. Und flirty waren die. Alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen war und so. So war der Raum voll mit Leuten. Die Tätowierer mit den KundInnen und manchmal noch die zu der Zeit recht üblichen, händchenhaltenden BegleiterInnen. Und man saß oder lag notgedrungen so nah beieinander, dass man jede kleinste schmerzverzerrte Falte sehen konnte. Diese ganze Mischung machte mich irgendwie glücklich. Ich blieb diesem Laden eine ganze Weile treu, wechselte aber nach dem Oberarm zu einem anderen Tätowierer. Irgendwann in dieser Zeit war mein Feuer endgültig entfacht worden. Ich war da dann öfter und nicht nur für meine eigenen Tattoos, sondern schleppte auch Freundinnen dahin zum Piercen oder Tätowieren. Wahrscheinlich, weil ich so viel Zeit wie möglich dort verbringen wollte. Ich fing an, aus Spaß selbst Tattoo-Motive zu malen. Und es ergab sich, dass Freundinnen sich echt welche davon machen lassen wollten. Also sind wir in das besagte Studio und die haben sich jetzt nicht so gefreut über, das hat meine Freundin gemalt, das hätte ich gern. Konnte ich gar nicht verstehen früher, sondern einfach ihre Arbeit machen. Die Sachen sahen dann immer ganz anders aus hinterher tätowiert und ich fand das sehr unbefriedigend. Meine lieben Freunde und Freundinnen haben deshalb damals beschlossen, mir zu meinem Geburtstag eine Tätowiermaschine und was man so braucht, um loszulegen, zu schenken. Also was sie so dachten, was man braucht. Das war 2006 rum. Gar nicht einfach, da gab es noch kein Amazon, höchstens eBay, wo man schwindlige Dinge ranschaffen konnte. Aber einer meiner Freunde kannte einen Tätowierer und der hat das irgendwie besorgt alles. Ich war schon ziemlich gerührt, aber auch voll unter Druck und so landete der Kram erstmal ganz hinten in einer Schublade. In meinen Stammtattoo-Laden habe ich das lieber nicht erwähnt. Das war mir unsagbar peinlich aus Gründen. Was ich in Berlin auch lernte, war, dass Tätowierungen extrem szeneübergreifend waren. Techno hatte ich mittlerweile erstmal hinter mir gelassen, was in dieser Stadt und mit meiner Vorgeschichte auch die bessere Entscheidung gewesen war. Bin natürlich trotzdem ab und zu in den einschlägigen Clubs und so gelandet. Und ja, Drogen sind ebenso szeneübergreifend, aber das spielte für mich jetzt keine Rolle. Ich war jetzt irgendwo zwischen Indie und Rockabilly unterwegs, Hab alles total umgekrempelt nach den ersten 2-3 Jahren. Ich habe mir zu der Zeit schon einige, beziehungsweise alle der 3 oder 5 Bücher, die es zum Thema Tattoos so gab, besorgt. Ob man es glaubt oder nicht, in einem der Bücher war mein Nachbar, den ich erst so 15 Jahre später überhaupt kennenlernte, sehr nackt abgelichtet. Ein paar Monate nach jenem Geburtstag mit dem ambitionierten Geschenk meiner Freunde hatte ich gerade eine Woche frei. Ich war mit der Ausbildung bei Springer durch und arbeitete da als Grafiktante. Ich hatte nichts geplant in der Woche und keiner hatte Zeit. Ich räumte mein WG-Zimmer um und so fand ich das Kästchen mit dem Tattoo allerlei wieder. Und da kickte er plötzlich aus dem Nichts rein. Der Hyperfokus. Ich breitete alles auf dem Tisch aus und meine Finger kribbelten. Ich ging kurzerhand aus dem Haus und besorgte beim Fleischer in der Greifswalder 2 Schweinefüße. Von Bananen und Orangen als Hautersatz wusste ich nichts. Von Veganismus hatte ich noch nie was gehört. Also ran da. Und es war so anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Es ging leicht. Es machte so ultra viel Spaß. Es war echt unaufgeregt. Ich ließ mir Zeit und alles. Ich hatte nach einigen Stunden ein kleines Fotoshooting mit 2 zufriedenen Schweinshaxen. Eine mit Kirschen und eine mit Schmetterling drauf. Schweren Herzens musste ich die dann in den Restmüll verabschieden. Denn als ich hyperfokustypisch nach den vielen Stunden mit der Tattoo-Maschine am Schreibtisch doch mal zur Toilette ging und dann das Zimmer wieder betrat, überwältigte mich förmlich der absurde Geruch der ungekühlten Leichenteile. Uachs. Aber ich hatte es getan und ich war jetzt drauf. Eine Bekannte hatte einen Farbdrucker zu Hause und wollte die Fotos von den Haxen für mich ausdrucken. Bei MySpace hochladen habe ich mich nicht getraut, aber zumindest für mich als Erinnerung wollte ich es haben. Ihr Freund war der beste Freund von einem, so der Zufall will, Tätowierer. Und als er das Haxenfoto sah, fand er das so lustig, dass er es mit in das Tattoo-Studio nahm, wo sein Bestie arbeitet. Davon wusste ich aber nichts. Bis ich eines Abends auf einem Konzert von einem älteren Typen angequatscht wurde. Du bist also die mit den Schweinefüßen? Boah, sehr originelle Anmache. Dann checkte ich es. Er hätte die Füße gesehen. Ihm gehört ein Tattoo-Studio und wenn ich Lust habe, kann ich ja mal vorbeikommen und ein bisschen zugucken. Echt jetzt? Der will mich verarschen und wahrscheinlich nur abschleppen und ich ging gar nicht erst drauf ein. Da war mir außerdem so schlimm peinlich alles. Ich blieb lieber bei den Schweinen im heimlichen Kämmerlein und meine Sammlung vergrößerte sich. Ich bestellte mir sogar ausschließlich Haut und spannte die über ein Holzbrett. Heute undenkbar für mich. Was war da los mit mir? Klingt ja ein bisschen wie die Anfänge einer Biografie von einem Serientäter. Ich habe ein Stück Haut aufbewahrt. Ist ein Schmetterling drauf. Zwischenzeitlich war ich auf einigen Tattoo-Conventions gewesen. London hatte ich schon 2-mal besucht, Berlin natürlich. Ich wusste, wie alle bekannten Tätowierer und die Handvoll Tätowiererinnen aussehen und war sehr demütig und fühlte mich eher lächerlich mit meinen Versuchen. Meine eigenen Tattoos wurden mehr. Aber alleine kam ich nicht weiter. Auf einer Party lernte ich den einen Freund vom Freund meiner Bekannten kennen. Der hatte mit 2 oder 3 anderen Tätowierern eine Wohnung angemietet, in der sie im Prinzip schon das Konzept der späteren Privatshops verfolgten, ohne es zu wissen. Allerdings ging es hier nicht um mehr Ruhe und Safe Space und so. Bei weitem nicht. Zumindest wenn dann in einem ganz anderen Verständnis. Hier war immer wild. Meistens war dann spätestens am Wochenende mehr Party als Tattoo. Im Erdgeschoss war ein Puff. Ist dieser Begriff überhaupt noch korrekt? Ich fand das alles spannend und ungezwungen. Außerdem fand ich den Tätowierer süß. Und so war ich nach Feierabend bei Springer immer öfter in der Tattoo-WG. Er versprach mir mehrmals, dass ich ihn bald mal tätowieren darf. Am Bein, weil er das eh irgendwann schwarz machen will. Es dauerte mehrere Anläufe und ich musste viel Geduld aufbringen und viele Male spät nachts unverrichteter Dinge nach Hause gehen, bis ich endlich ran durfte. Es war ein Abend gegen Wochenende. Die Party schon im Gange, mitten in der Nacht. Und es waren vielleicht so 6, 7 andere Männer anwesend. Ich glaube, eine Freundin war auch dabei. Alle waren am Feiern, Bier saufen und andere lustige Sachen in the mix. Ich konnte es fast nicht glauben, als mein Tätowiererschwarm sich dann endlich erbarmte und mir seinen Platz aufbaute. Vorlage und Stencil hatte ich ja schon hoffnungsvoll seit Tagen bereit. Die ganze Aktion war ein einziges Spektakel. Kaum hatte ich meine ersten Linien geschafft, fing er jedes Mal sehr laut an zu übertreiben. Kaum hatte ich meine ersten Linien geschafft, fing er jedes Mal sehr laut an, übertrieben zu jammern oder loszulachen. Unterbrechung wegen Pipi, Kaka, Unterbrechung wegen Bier aufmachen und so weiter. Einer seiner beiden Kollegen stellte sich immer wieder sehr nah hinter mich, um vermeintlich zu schauen, wie ich arbeite. Ab und zu machte er Fotos mit Blitz. Bis auf die mit Frischhaltefolie eingewickelte IKEA-Schreibtischlampe, die auf meinem Arbeitsbereich gerichtet war, war es eher düster im Raum. Ein anderer Typ fing an, neben mir auf den Holzdielen Springseil zu springen. Ich schwitzte. Wieder ein anderer hatte die Idee, eine Schlange aus dem Terrarium zu holen und mir um den Hals zu legen. Mein Vater hatte mal eine Boa Constrictor, die hatte ich schon mit 13 oft an mich genommen und ich war mal kurz mit einem Fakir zusammen. Der hatte zwei riesengelbe Pythons und ich war bei Auftritten manchmal seine Assistentin. Oh Gott, kann dieses Gehirn auch mal aufhören, alle möglichen Erinnerungen wahllos miteinander zu verketten? War jedenfalls kein Stress mit der kleinen Schlange aus dem Tattoo-WG-Terrarium. Nachdem das alles nicht dazu beigetragen hat, mich aus der Ruhe zu bringen, täuschte Mr. Tätowierer plötzlich und auf alberne Weise eine kaputte Maschine vor, was natürlich meine Schuld war. Alle lachten und klopften mir dann, aber seltsam unbeholfen und vor allem stinkbesoffen auf die Schultern. Ich glaube, das war nicht so geplant, sondern eher so ein dynamisches Ding und jeder wollte halt mal einen draufsetzen. Ich hatte meine persönliche Feuerprobe bestanden. Danach begab ich mich auch in den Rausch der Nacht. Keine Ahnung, ob und wie ich da nach Hause gekommen bin. Von diesem Tag an durfte ich ab und zu mal Freundinnen und Bekannte in der Tattoo-WG tätowieren. Natürlich war das immer mit diesem Partybeigeschmack und so richtig ernst genommen wurde ich, glaube ich, nicht. Ich merkte auch schnell, dass ich hier nicht wirklich auf motivierte Lehrmeister hoffen konnte. Was ich im Nachhinein total verstehen kann. Die Jungs hatten einfach keinen Bock drauf. Und früher hatten auch alle noch Schiss, sich selbst eine Konkurrenz ranzuziehen, weil die Nachfragewelle war ja gerade erst im Anrollen. Davon wusste ja keiner was. Deshalb war auch zu der Zeit eigentlich noch total gang und gäbe, eine traditionelle Ausbildung durchzustehen, mit dem sehr ernstzunehmenden Ratschlag, sich direkt im Anschluss weit weg zu verpissen, damit die KundInnen nicht plötzlich lieber zum Geselle abwandern konnten. Eine traditionelle Ausbildung hieß, man wurde ein Stift, also Lehrling. Ist Lehrling neutral oder sind hier wieder mal nur die männlich Gelesenen gemeint? Also als Stift in einem Tattoo-Studio durfte man außer putzen im Grunde genommen zwei Drittel der Ausbildungszeit überhaupt nichts. Die Aufgaben eines Stifts wurden je nach Lust und Laune und ich unterstelle auch zum Unterhaltungszwecke der Älteren ausgelegt. In Zeiten von Spulenmaschinen gab es noch nicht viele Einmalprodukte und so hatte man viele auswechselbare Teile, die für jede neue Kundin sterilisiert werden mussten. Es gab ein immens hohes Reinigungsaufkommen, je nach Studiogröße, und der oder die Lehrling war für das Schrubben und Sterilisieren verantwortlich. Klo putzen, Essen holen, zur Drogerie laufen, mit dem Hund rausgehen und andere private Dienste. Alles denkbar. Dann kam 100-mal Maschinen auseinander und wieder zusammenbauen, Nadeln, Löten. Wenn man Glück hatte, durfte man irgendwann Setup machen, üben und kurz mal was über Kreuzkontamination aufschnappen. Und wenn man noch größeres Glück hatte, durfte man stundenlang von einem anderen Tätowierer wahlweise seinem Lehrmeister vorgezogene Tribals schwärzen. Logischerweise hat der oder die Person dafür nichts bezahlt. Im Gegenteil, obendrauf hat man als Stift das natürlich alles nicht umsonst gekriegt. Nee, sehr viele Tattoo-Azubis mussten dafür auch noch zahlen. Und das nicht wenig. Es gab sogar richtige Knebelverträge, in denen beispielsweise festgelegt wurde, dass der oder diejenige im Anschluss an die Ausbildung noch einen Restbetrag abarbeiten musste. Sowas wie ein Ausbildungsvertrag in dem Sinne oder Absicherungen gab es nicht. Gute alte Schule, sagen manche. Also habe ich doch wieder in meinem WG-Zimmer oder wahlweise auch bei anderen zu Hause am Küchentisch meine kleine Station aufgebaut. An freiwilligen Übungsobjekten mangelte es nie. Im Gegenteil. Ich hatte sehr viel Support im Freundeskreis und großes Empowerment erfahren. Und wir wissen ja alle, wenn es was umsonst gibt, kommen sie zuverlässig aus allen Ecken herbei. Sowas spricht sich herum. Einer der ersten Menschen, den ich tätowiert habe, war übrigens tatsächlich mein Vater. Er hatte nicht auf dem Schirm, dass er das alles irgendwie mitzuverantworten hatte, glaube ich. Aber er fand das schon ziemlich toll, was ich da jetzt machte und hat sich fast vorgedrängelt. Das war einer der seltenen Vater-Tochter-Momente und er musste mich ein paar Stunden aushalten. Mein Bruder war der Nächste. Der war, glaube ich, noch nicht mal volljährig. Ich musste generell mit der ganzen neuen Aufmerksamkeit von allen Seiten erstmal klarkommen. Ich befand mich mal wieder in einem Verpuppungsprozess und mein Kokon hatte schon überall kleine Risse. So konnte aber wollte ich nicht ewig weitermachen. Also kam ich doch eines Tages angekrochen in dem damals noch nicht so bekannten, aber etablierten Studio in der Torstraße in Berlin-Mitte. Zwei sehr wilde Jahre folgten hier. Darüber könnte ich wahrscheinlich mehrere Episoden sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass ich die ein oder andere Geschichte bestimmt auch noch zum Besten geben werde. Aber zurück zu den Anfängen. Ich fragte also, ob das Angebot mit Vorbeikommen und Zugucken noch steht. Und es stand. Dieser Laden war einrichtungstechnisch so eine Mischung aus Moonlight und dem Berliner Studio von Google Seite 1. Naja, vielleicht noch ein bisschen mehr Rocker. Vom heutigen Torstraßen-Vibe weit entfernt. Noch kein Soho und nur Schlecker und eine Alt-Berliner Würstchenbude nebenan. Großer Eckladen mit vielen Zimmern und Treppen und Nischen und knarrendem Boden. Unbezahlbar wäre das heute. Keine Ahnung, was da jetzt drin ist. Die mussten irgendwann raus. Von diesem Tag an verbrachte ich jede freie Minute an diesem Ort. Ich arbeitete immer noch bei Springer im Großraumbüro und machte da in der Marketingabteilung Grafik. Ich führte die letzten Monate dort ein Doppelleben. Also noch mehr als vorher, sowieso schon. Alles war recht konservativ und von der älteren Generation dominiert. Man musste eher Dresscode einhalten und sichtbare Tattoos. Ich habe das in irgendeiner Folge erwähnt, ich war da krass im Maskierungsmodus. Nur nach Feierabend ich selbst. Ich war so ganz typisch täglich bis 5, 6 im Büro und danach eben bis meistens 22 Uhr beim Vorbeischauen und Zugucken in der Torstraße. Vorher natürlich erstmal raus aus den Verlagsklamotten und rein in mein neues Kostüm. Am Wochenende lebte ich gefühlt im Studio. Nach Ladenschluss, der gefühlt nie war, durfte ich auch hier ab und zu FreundInnen tätowieren. Die Wellen meines Tattoo-Hyperfokus schlugen hoch und es kam keine Ebbe. Die Entscheidung für die Kündigung im Büro kam schnell und sehr klar. 5 Jahre dieser Verlag reichten eh und ich habe da niemandem erzählt, was mein neues Wirkungsfeld sein würde. Obwohl ich auch im Büro ein paar wirklich liebe Menschen um mich hatte. Ich träume heute manchmal noch von damals, als ich einmal im Aufzug neben Angela Merkel stehe und nicht weiß, was ich sagen soll. Das Kapitel Angestelltenverhältnis war also abgeschlossen. Ihr merkt schon, wir nähern uns dem Höhepunkt und Ende dieser Geschichte. Die gefürchtete traditionelle Ausbildung traf mich nicht. Das war so ein bisschen richtige Zeit, richtiger Ort-Move. Ich war ja schon weit mit meiner ganzen autodidaktischen Praxis. Und leider gab es diesen anderen armen Tropf, der die Stiftposition einnehmen musste. Das war schon alles ziemlich ungerecht. Ich half ihm meistens freiwillig beim Putzen und reinigte meine Instrumente lieber selbst. Ich glaube, ich hatte auch ein bisschen den Mädchenvorteil hier. Mit weiblichen Stiften hatte wohl keine Erfahrung. Und wenn ich mir diese ganzen erniedrigenden Zusatzaufgaben so überlege, hätten die sich gegenüber einer Frau eher schwer damit getan. Ich war lang die einzige Frau da, fühlte mich aber sehr aufgehoben und vor allem insgesamt narrenfrei. Aber halt, es gab sie doch, die kleineren und größeren Ärgereien. Meistens wurde mir von unserem Shopmanager, das ist die Person, die üblicherweise als Ansprechpartnerin in einem Walk-in-Laden fungiert, die Kundschaft zugeteilt. Einmal war ein mir natürlich nur ganz zufällig zugeteilter Kunde ein über 80-jähriger Mann mit schwindender Sehkraft, einer Gehhilfe, aber einer fast 40 Jahre jüngeren Frau im Schlepptau. Sein Traum war schon immer eine Tätowierung, erzählte er mir. Und heute sollte es soweit sein. Was er sich denn wünscht, fragte ich. Es soll auf seine rechte Pobacke und er möchte es nicht vorher wissen. denn seine Frau soll es für ihn bestimmen. Ich konnte im Augenwinkel sehen, wie sehr sich die Crew ins Fäustchen lachte. Sagen wir mal so, das Schwierigste an der Aktion war eigentlich, nur den Mann unbeschadet auf die Liege und wieder herunter zu bugsieren. Dabei half aber seine Frau. Sie wählte ein verschnörkeltes Haar, für Hans-Jürgen oder Hermann, sein Vorname jedenfalls. Halbe Stunde später verließ ein sehr glücklicher Hans oder Hermann mit Tränchen in den Augen den Laden. Und ich wedelte mit meinem 50 € Trinkgeld den Jungs vor der Nase rum. Einige Zeit später spielte sich eine ähnliche, aber weniger lustige Szene ab. Wieder eine mir zugeteilte Kundin, sie kam ebenfalls in Begleitung. Ich hab's null gecheckt, als sie mir leise erklärte, dass sein Name auf ihren Venushügel tätowiert werden soll. Ich fragte sie ganz naiv, ob sie sich das auch wirklich gut überlegt hat und klärte sie darüber auf, warum es vielleicht doch keine gute Idee wäre. Sie schaute die ganze Zeit den Typen an und der war ziemlich entschlossen bei der ganzen Sache. Ich habe ihr dann mitgeteilt, dass ich mich mit der Sache nicht wohlfühle und es nicht machen kann. Der Typ wollte dann meinen Chef sprechen und ich musste mir dann im Nachhinein anhören, dass diese Art von Kunden nicht abgelehnt werden. Das soll ich mir fürs nächste Mal merken. Der Straßenstrich auf der Oranienburger Straße gehörte ja fast zum Kiez. Man kannte sich also. Ich wusste Bescheid, aber habe solche Tattoos trotzdem nie gemacht. Eine letzte Situation fällt mir noch ein, die auch nur die anderen im Laden lustig fanden. Es kamen oft echte Weirdos rein und so einer war wieder dank rein zufälliger Zuteilung bei mir gelandet. Einmal im Kreis um den Bauchnabel herum war sein Wunsch. Er sagte kein Wort, als er auf meiner Liege lag. Als ich den Kreis fast fertig hatte, war auch er fertig. Im gleichen Moment hatte ich mit meinem Unterarm beim Tätowieren aus Versehen seine Erektion gespürt. Das war so schrecklich. Und als ich mich bei den anderen ausheulen wollte, hatten die nicht wirklich Mitleid und machten so fake, Ansonsten wurde ich halt auf die Touristen losgelassen. Die gingen nie aus in Berlin-Mitte und kamen so oder so nie wieder. Die wollten auch meistens nur Kleinkram. Ich war glücklich, so konnte ich viel üben. In sehr kurzer Zeit. Und kam schnell voran. China-Zeichen und Sternchen waren jetzt nicht meine Traummotive, aber meine besten Freunde, um zu lernen. Was ich lange nicht wegbekam, war dieses Gefühl, wenn man nach dem Sonntag oder noch schlimmer nach einem Urlaub wieder die Maschine in der Hand hielt und sich nicht vorstellen konnte, dass das wirklich geht, dieses Tätowieren. Bis das in einen übergeht, dauert es echt lang. Es kommen übrigens heute noch, nach 16 Jahren, eine Handvoll Leute zum Tätowieren zu mir, die KundInnen der ersten Stunde waren. Wie war nochmal die Frage am Anfang? Ach ja, wie bin ich zum Tätowieren gekommen? Ist das beantwortet? Jetzt? Bin ich da schon drüber? Ja, oder? Ich habe euch fast alles erzählt, glaube ich. Küsschen.